war auf jeden Fall eine neue Erfahrung, dass meine Eltern mir wirklich mal was verbieten wollten. Aber vielleicht war es sogar ganz gut, dass ich mich darüber dann auch hinweggesetzt habe oder das so früh gemerkt habe, dass es Widerstände gibt, vielleicht auch als Frau.
Ja.
Mit jedem Gespräch, was ich habe, ob jemand mich kennt oder nicht, ist immer gleich die erste Frage, ist das nicht gefährlich?
Ja.
Also gerade jetzt auch wieder Afrika als weiße Frau ist es nicht voll gefährlich. Und andersrum bestärkt mich das halt oder ich glaube auch wieder, ist ein Vorbild für andere Frauen, sich halt nicht von eigenen oder von fremden Ängsten leiden zu lassen. Das ist mal ein schlechter Ratgeber.
Wiebke Lühmann ist Anfang des Jahres aus ihrem, ich nenne es mal, Lebenstraumabenteuer, können wir gleich drüber sprechen, ob es das wirklich trifft, zurückgekehrt. 14 Monate, 20.000 Kilometer, einmal von Freiburg bis an den Kap der Guten Hoffnung, also ganz, ganz runter, mehr Süden geht ja gar nicht. Mit dem Fahrrad, ganz alleine, ohne Plan, aber viel Neugier und Lust und Selbstbeschwingung und Mut. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, um einerseits diese Freiheit, was das macht, aber was die Unternehmerin Wiebke eigentlich hinten dran ist, dass du da auch ein bisschen drüber erzählst und was es eigentlich heißt, wenn man seine Träume verwirklicht und damit vielleicht auch den Lebensunterhalt bestreiten kann. Also ich freue mich super aufs Gespräch. Herzlich willkommen, Wiebke, schön, dass du da bist.
Cool. Dankeschön.
Wir starten im Podcast immer so, dass wir so kleine Warm-up-Fragen machen. Da gibt's, kann man jetzt auch nicht richtig oder falsch sein. Das ist sowas, wie ich sage Rock oder Techno. Und dann sagst du halt, was du auch drauf sagen würdest. Okay. Würde ich halt mal durchgehen. Das hilft ein bisschen, glaube ich, auch den Zuhörerinnen, vielleicht dich nochmal so ein bisschen ganz auf einer anderen Seite auch in der Kurzformat mal kennenzulernen.
Mhm.
Ja? Also ganz stressbefreit. Gut, das Erste, was kommt, werde ich jetzt eine Tendenz, was du sagst. Zelt oder Hotelzimmer?
Zelt.
Hatte ich was erwartet. GPS oder Gefühl?
Eine Mischung aus beidem, aber meistens mit GPS.
Schon, oder? Dass man wirklich weiß, dass man auch ankommt in den Ländern. Das kann ich mir vorstellen. Spontanstart oder eine To-Do-Liste, die du abarbeitest?
Spontan.
Machst du Selfies oder eher das Tagebuch?
Selfies. Also viel am Handy tatsächlich auch einfach dokumentieren, Videos. Also jetzt nicht nur mich, aber
die Reise
viel
quasi.
Digital.
Ja, ja. Mhm. Das ist auch schön, Schotterpiste oder Schlammschlacht?
Schotterpiste.
Und das Letzte zieht es ja ein bisschen wieder vielleicht auf dich als Person und auch das Unternehmertum, ein bisschen Sicherheit oder Selbstbestimmung?
Selbstbestimmung.
Wir starten hier auch weiter mit in dem Thema, das ist der Golden Circle von Simon Sinek. Das ist so immer ganz gut eigentlich, glaube ich, für jeden, der irgendwie was tut, ob es ein Unternehmer, Unternehmerin ist oder auch als Person so dieses große Warum, der hat diesen Golden Circle, nennt er das, mit dem Why, How und What. Und ich mache kurz ein Beispiel, wie wir da bei der Lexia sind, weil da will ich dich gern mal so über dein Why mit dir sprechen. Wir bei Lexia, unser Why ist, wir wollen Unternehmertum erleichtern. Ne? Und das How, also wie wir das machen, ist einerseits über tolle, wie ich hoffe, tolle Softwarelösungen, ne? Die den Unternehmer helfen sollen, diese ganzen Bürokratie einfacher zu meistern. Und das andere, was wir jetzt auch gerade hier machen, ist, dass wir den Selbstständigen, den Kleinstunternehmen eine Bühne geben wollen, dass die sichtbar werden, dass sie Vorbilder sind, dass Deutschland wieder mehr in Gründung kommt und so weiter. Und natürlich auch für uns wieder mehr Kunden und Kundinnen entstehen. Und das Wort ist dann eigentlich erstes, um uns vielleicht für kennt, Buchhaltung, Rechnung stellen und so weiter. Eigentlich das Unspektakulärste an dem ganzen Ding. Und mich mit wahnsinnig interessieren, wenn du so über dich dann denkst, was ist denn so, hast du so ein Why, hast du diese, ist immer eine große Frage, ich weiß, aber gibt's das, wo du sagst, die Wiebke sagt, okay, das ist eigentlich so mein Warum, das ist so mein Antrieb?
Mhm. Ja, also die Frage ist total groß. Also man kann da, glaube ich, lange drüber sprechen. Für mich ist es immer die erste Gedanke, der kommt, die Welt mit meinen eigenen Augen sehen. Und da habe ich jetzt nach der Reise rausgefunden, es geht wirklich um die Betonung auf eigene Augen und auf so diese das selbstgemachte Abenteuer, das Selbsterlebte, dass ich nicht nur die Länder von der Karte kenne und irgendwie von zu Hause aus so über Dritte sozusagen erfahre, wie es da ist oder was da passiert, sondern dass ich selber vor Ort bin und mir selber mal ein Bild gemacht habe. Und unterm Strich ist es eigentlich dann die Unabhängigkeit, also mich unabhängig zu fühlen von äußeren Zuschreibungen oder auch von den Erwartungen, den Vorstellungen von anderen, einfach mal raus zu sein aus diesem ganzen gesellschaftlichen Konstrukt und einfach nur mal mein eigenes Ding zu machen. So ging es eigentlich bei mir los, warum ich auf Radreise gegangen bin, weil ich das mit dem Fahrradfahren genial finde. Du brauchst keinen Bus, du brauchst kein Flugzeug, du brauchst, wirst einfach vollkommen frei, selber zu entscheiden, wo es lang geht, du brauchst nicht mal Sprit. Also du kannst eigentlich, ja, bist einfach total mit deinen eigenen Entscheidungen jeden Tag auf dich selbst gestellt und das finde ich total schön und ich kann mir halt selber ein Bild machen und das finde ich total, ja, gerade auch bei so großen Projekten wie jetzt Afrika total krass, weil da haben so viele Menschen schon vorher eine Meinung und die projizieren sie auch auf dich oder diese Vorstellungen und dann aber selber sich ja, aufzumachen und selber zu gucken, okay, wie ist es eigentlich für mich? Das ist so mein Why.
Also ein schönes, also habe ich auch gerade was gelernt, so habe ich noch gar nicht so geguckt, das ist schön, das heißt, das Fahrrad ist auch ein Instrument eigentlich, um auch ein Stück Unabhängigkeit zu haben, das ist immer ein schöner Winkel eigentlich und auch, also das geht dann gar nicht nur ums Fahrradfahren, sondern auch um die Menschen und die Begegnungen und dass du dich selber authentisch, das Wort schlechthin jetzt gerade immer, aber nur dann kannst es sein und
ja, du bist halt direkt im Austausch mit deiner Umwelt, du hörst, du siehst, du hast kein Fenster, das dazwischen dir und den Menschen ist. Jederzeit weiß ich einfach, was um mich passiert und dadurch bin ich immer im Austausch und das finde ich auch total gut. Ich bin nicht abgekapselt, ich will Teil sein, ich will nicht auf einem hohen Ross sozusagen sitzen in einem LKW und irgendwie mit dicken Fensterscheiben, sondern einfach so, wie ich bin.
Ja, stark. Aber wie kam es dazu? Ich glaube, 2019 hast du die erste sozusagen Reise gestartet. Ich nenne es jetzt mal Reise. Wie kam es denn dazu? Also du bist ja auch, du hast gesagt, frei mal von dem allen, diesen Zwängen vielleicht, auch Erwartungshaltung, das sind ja Eltern, Freunde, Status, all das, also wie wir halt hier so sozialisiert und aufwachsen. Da muss ich ja immer gesagt haben, nee, das will ich jetzt anders machen. Wie kam es dazu? Kannst du das beschreiben?
Glücklicherweise kam das Radfahren kurz vorher in mein Leben. Also ich bin in so einem Dorf aufgewachsen, da gab es eigentlich nicht viel Sport außer Fußball, dann habe ich halt Fußball gespielt. Und dann im Studium stand ich mal an der Strecke von einem Radrennen und habe da zum allerersten Mal Frauen auf Rennrädern gesehen. Ich habe vorher immer gesagt, das ist nichts für mich, das ist ein Männersport, ich konnte mich da gar nicht mit identifizieren. Und dann habe ich zum ersten Mal Frauen gesehen und dachte so, boah, das sieht so geil aus und die sind so schnell und das sieht so dynamisch aus und das scheint richtig Bock zu machen. Und dann habe ich mich entschieden, irgendwann mal so ein gebrauchtes Rennrad zu kaufen. Das war übelst die Überwindung. Ich hatte vorher noch nie so viel Geld für ein Hobby ausgegeben. Irgendwie 500 Euro von eBay Kleinanzeigen. Das war für mich damals schon halt das Fünffache von so einem Paar Laufschuhe.
Ja.
Und dann hatte ich das Bike und bin damit zur Arbeit gependelt. Da hatte ich so einen Job irgendwie 18 Kilometer außerhalb und habe das wirklich jeden Morgen, das war mein Highlight vom Tag, eigentlich auf dem Fahrrad zu sitzen. Und gar nicht der Job oder was dann da passiert ist. Aber dieser Weg immer war total schön. Und dann kam ich halt irgendwie auf die Idee, mehr Rennrad zu fahren, mehr Sport zu machen, hatte diesen sportlichen Ehrgeiz auch. Und zwischen Bachelor und Master wollte ich dann nochmal eine Auszeit machen und auch Spanisch lernen. Also ich wollte nach Südamerika eigentlich, um Spanisch zu lernen und dachte mir, ich möchte den Sport jetzt nicht zu Hause lassen und das Fahrrad.
Ja.
Und warum das nicht kombinieren und einfach mal ausprobieren. Damals gab es Bikepacking so wie jetzt noch gar nicht so viel und ich war 25 oder so. Das war jetzt nicht so ein Sport von jungen Leuten. Das war halt irgendwie so ein bisschen, ich gucke einfach mal, was kommt und habe auch das dann meinen Eltern und so, die fanden das nicht so eine gute Idee, in Kolumbien Rad zu fahren. Aber ich meinte so, ja, wenn es mir keinen Spaß macht, dann komme ich halt zurück. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und bin dann da so reingerutscht, wirklich. Und
das ist ja super spannend. Du erzählst eigentlich gerade, also du hast diese Vorbilder gesehen da. Also du wolltest wirklich durchs Sehen, dass das, vorher war das Männer Ding für dich und dann
sage so
ich,
sehe ich das und dann
Tour de France, da habe ich mir jetzt was gedacht, hätte ich jetzt gefragt,
Das gab es damals ja noch nicht.
Ja, das ist ja stark.
Ja.
Und dann hast du gesagt, okay, das starte ich jetzt auch.
Ich fand das halt einfach eine super schlaue Kombination und eben Spanisch zu lernen, das passiert ja auch nicht in Hostels, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen raus aus den ganzen Touri-Ecken und da war das Fahrrad dann halt echt optimal. Und so bin ich dann da einfach mal losgefahren und in Südamerika gibt es eine riesen Radreise-Community mit ganz, ganz vielen Leuten von natürlich auch USA, Europa, aber auch Mexiko. Ich habe da ganz, ganz viele Leute kennengelernt und man ist dann wirklich in so einer Art Bike-Touring-Family. Und so kam ich dann wieder und habe das im Prinzip in mein Leben hier integriert und auch Leute aufgenommen bei mir zu Hause und habe halt dieses ganze Radreise, diese ganze Infrastruktur, bin da einfach so ein Teil von geworden irgendwie und hatte dann auch hier Besuch und habe kleinere Trips gemacht und so.
Und deine Eltern hast du ja angesprochen, das würde mich auch mal interessieren, weil das ist ja gerade, ja, dann hat man ja schon, also Eltern haben ja, ich habe auch eine Tochter, die ist 8, man hat ja, ja schon seine Sorgen. Also wie ist es eigentlich, wir haben es gerade so im Kopf vorgestellt, wenn die kämen, du warst da 25, hast du gesagt oder so?
Ja.
Und ich sage, ich fahre jetzt allein, Kolumbien im Rad, da würde ich euch auch sagen, so, gibt es da nicht eine bessere Idee? Gab es andere Umfelder, die dich, also haben die dich abgehalten und dann auch eher gesagt, nee, mach das, mach dein Ding? Oder war das schon auch eine Überwindung auch für dich zu sagen, okay, eigentlich finden das mein Umfeld vielleicht gar nicht so wahnsinnig toll, was ich davor habe? Und die andere Angst ist ja immer, ne, was macht die dann später mal? Ist das jetzt überhaupt gut für den Beruf? Oder was ist ja so ein typisches, und jetzt als Papa merkt man, da kann man schnell reinfallen in dieses Denkmuster, wenn man weiß, es ist viel schlauer zu sagen, mach selbstständig, du musst die Fehler machen, um zu lernen, aber ist nicht so einfach, glaube ich. Und wie war das bei dir?
War auf jeden Fall eine neue Erfahrung, dass meine Eltern mir wirklich mal was verbieten wollten. Also das war, ich bin eigentlich sehr so freiheitsliebend aufgewachsen. Ich bin mit 13 schon mal alleine in so ein Jugendcamp nach Spanien gefahren und so. Also ich konnte immer eigentlich machen, was ich wollte, aber da hat mein Papa zum allerersten Mal so ernsthaft gesagt, finde ich echt keine gute Idee. Also ist leichtsinnig und sehe ich jetzt nicht den Mehrwert. Aber vielleicht war es sogar ganz gut, dass ich mich darüber dann auch hinweggesetzt habe oder das so früh gemerkt habe, dass es Widerstände gibt, vielleicht auch als Frau.
Ja.
Weil die kommen ja immer wieder. Die sind ja nicht weg. Also mit jedem Gespräch, was ich habe, ob jemand mich kennt oder nicht, ist immer gleich die erste Frage, ist das nicht gefährlich?
Ja.
Also gerade jetzt auch wieder Afrika als weiße Frau ist es nicht voll gefährlich. Und das ist halt irgendwie was ich dadurch auch übe. Also es ist so ein bisschen so ein Teil auch von dieser Vorbereitung oder auch einfach dem Umgang damit, dass ich das halt immer wieder erkläre und immer wieder so auch relativiere und sage, ja, wie es halt für mich ist und dass ich auch mich davon halt nicht einschränken lassen will, was andere denken, was gefährlich ist, weil wenn ich das machen, also wenn ich immer auf alle hören würde, dann würde ich halt die ganze Zeit zu Hause sitzen. Ja. Und andersrum bestärkt mich das halt oder ich glaube auch wieder, ist ein Vorbild für andere Frauen, sich halt nicht von eigenen oder von fremden Ängsten leiten zu lassen, als ist man ein schlechter Ratgeber.
Absolut, vor allen Dingen, wenn es ums Unternehmerische geht, dann irgendwann muss man für sich dann stehen und man muss ja die Fehler eben selber machen. Das war nur spannend, gerade zu hören, weil Umfeld kann ich verstehen, das liegt in einem drin, sehr schwer und es ist schon auch schwierig. Und du hast ja auch bewiesen, dass es geht, ne? Das ist ja das Tolle dran.
Und dann war auch das Witzige so ein bisschen, also mein Papa und meine Mama waren ja so nervös mit Kolumbien und jetzt bei Afrika war ich ein bisschen enttäuscht, da kam nämlich dann gar nichts mehr. Und dann denkt man sich halt auch so, ja, macht ihr euch jetzt keine Sorgen, also ein bisschen Sorgen könnt ihr euch schon machen.
Ich mag das schon.
Also, ja.
Ja, aber es ist ein mega Beispiel, finde ich, für genau sowas, wenn man ein bisschen die Ausdauer dann zeigt, dann wird es wieder plötzlich viel normaler. Und natürlich auch fürs Umfeld, ne? Ja. Also es fällt denen wahrscheinlich dann auch leichter, weil sie sagen, ja, sie weiß, wie man sich da durchschlägt, sag ich mal, wie auch immer, was auch immer das bedeuten mag. Und ist eigentlich schön, wenn sich dann dadurch hast du eigentlich dein Umfeld verändert, wenn du so rumguckst.
Ja.
Auch wenn ich verstehen kann, man hört dann lieber mal, Mensch, ich mache mir Sorgen. Keine ist auch nicht schön. Ja. Wann wurde dir dann klar, ich meine 2019 war ja die erste Mal, wo du das so gemacht hast, dass es eigentlich nicht nur deine Profession ist, sondern auch eine berufliche Profession, also nicht nur das, was deine Leidenschaft ist, das merkt man, wenn du sprichst, finde ich schon, dass das, du hast ja gesagt, der Radweg zum Geschäft war der Highlight des Tages, nicht die Arbeit dort, was das war, können wir ja mal so stehen lassen, aber wann hast du gemerkt, okay, das ist eigentlich was, das muss mein Beruf werden, ich will damit meinen Lebensunterhalt bestreiten sozusagen?
Das kam total organisch. Das war nicht so ein großer Knall wie das mit dem Verliebtsein auf einmal ins Rennradfahren, sondern das war eher so ganz so nach und nach. Also ich habe Wirtschaftspädagogik studiert. Das ist eigentlich ein Studiengang für Lehramt, aber halt mit Wirtschaft drin. Und da gehen dann schon viele den Weg in die Wirtschaft. Und bei mir war eh auch immer das mit dem Lehramt so Plan B. Und ich habe dann während des Studiums schon Praktika gemacht und bei einem Radladen unter anderem in Berlin.
Mhm.
Und statt meinem Praktikantengehalt habe ich halt ein Fahrrad bekommen und mit dem bin ich dann auch nach Südamerika geflogen und habe aber bei der Brand in Berlin auch schon das Social Media gemacht für die Radmarke halt. Und so kam das halt so nach und nach, dass ich gemerkt habe, okay, fotografieren macht mir Spaß und schreiben macht mir Spaß und die Community, dass ich andere inspirieren darf, dass ich ein Vorbild sein darf oder irgendwie durch meine Geschichte, dass das jemanden interessiert. Das kam auch sehr zeitversetzt. Also ich war erstmal in Südamerika unterwegs, habe da mein Ding gemacht, hatte meinen Social-Media-Job noch für die Brand in Berlin, also gar nicht mein eigenes, sondern halt für die anderen, weil, ja, weiß ich nicht, kam halt so organisch und dann habe ich irgendwann sozusagen gemerkt, aha, die krass, also dann kam auch Corona und dann wurden so Abenteuergeschichten gesucht und dann wurde ich angefragt, meine Radreisegeschichte durch Kolumbien und Südamerika zu erzählen. Und dann habe ich erst gecheckt, dass das Leute interessiert, was ich mache. Also es hat sehr lange gedauert.
Obwohl du eigentlich schon professionell wusstest, wie das funktioniert.
Kam so hinten rum und auch immer dieses, und als Frau, und dann musstest du das halt auch immer noch erklären.
Ja.
Und dann habe ich das halt irgendwann mehr und mehr gemacht oder mir auch da die Zeit für genommen und habe dann noch den Master studiert. Und im Studium hatte ich eh immer Zeit, auch noch meine eigenen Sachen zu machen. Und da habe ich dann schon kleinere Trips auch dann dokumentiert und einen Blog geschrieben und so. Einfach, weil es mir voll Spaß gemacht hat. Und dann habe ich einen anderen Job auch angefangen, in Köln für eine Radbekleidungsmarke. Und das war auch super cool, super cooles Umfeld. Aber habe da auch immer mehr Projektmanagement gemacht und immer mehr gemerkt, okay, die Leute kommen nicht nur wegen der Marke, sondern auch wegen mir. Und dann war das so ein bisschen so ein Shift nach und nach, ganz, ganz langsam. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich mache das jetzt noch ein Jahr und dann höre ich auf und mache dann nur noch meins. Und das ist
wie
jetzt,
hat das Umfeld reagiert? Also als du gesagt hast, ich gehe jetzt genau diese Selbstständigkeit dann wirklich rein.
Meine Eltern sind auch beide selbstständig gewesen.
Okay.
Ich finde, das ist immer ein Riesenvorteil auch, wenn
ja, die können so aber auch sagen, mach's bloß nicht, weil da hast du so viel Ärger.
Ja, stimmt. die waren da irgendwie offen für und ich habe das dann ja auch verbunden mit dem Reisen. Also wenn man so lange weg ist, dann ist es auch total logisch, irgendwie dann nicht noch für Berlin oder Köln oder so zu arbeiten, sondern dann im Moment zu sein. Das war mehr so schwer.
Fließend oder fließend eigentlich dann gar nicht mehr.
Genau.
Da kamen auch keine Sorgen oder.
Nee, das war schon okay. Also es war ein guter Start.
Ja. Wie siehst du dich eigentlich selber? Würdest du sagen, du bist in dem ganzen Kontext eine Unternehmerin? Würdest du sagen, ich bin eine Unternehmerin oder eher die Abenteurer mit einem Businessmodell dahinter oder Geschäftsmodell dahinter?
Ja, Unternehmerin vielleicht. In Zukunft oder vielleicht immer mehr, ist glaube ich auch so ein schleichender, langsamer Prozess, wo man erstmal hinkommt. In diesem ganzen Bereich, wo wir sind mit Social Media, ist ja oft so Content Creator und Influencer. Ist immer, finde ich, ein schwieriger Begriff, weil es halt auch einfach so das Reisen an sich erstmal unabhängig davon auch stattfand oder für mich. Deswegen so richtig wohl fühle ich mich mit dem Begriff nicht und jetzt gehe ich ja auch mehr Richtung Film und Buch, wo ich nicht dem Algorithmus ausgesetzt bin und nicht irgendwie so diesem ganzen Druck. Das finde ich auch ganz schön, dass ich da halt einfach meine Entscheidungen auch wieder frei wählen kann und nicht gezwungen bin, jetzt nur weil mich andere Influencer nennen, das zu erfüllen und da irgendwie das dann zu sein, weil ich habe mich da nie mit identifizieren können. So richtig. Natürlich jeder, der irgendwie ein bisschen Reichweite hat, ist am Ende des Tages auch Influencer, aber für mich ist es auch die Freiheit zu sagen, ja, ich mache jetzt mal weniger. Ja. Also seitdem ich wieder da bin aus Afrika, mache ich viel weniger Social Media, weil ich einfach auch merke, das wirkt noch so voll nach und ich will die Geschichte aufschreiben für mich erstmal und nicht ständig so im Außen senden. Ich glaube, wir sind auch viel zu viel auf diese schnellen Likes aus und vergessen auch mal selber ein bisschen.
Ja, die Plattform treiben halt dahinter. Ja, absolut. Weil es ist deswegen so spannend, gerade wenn ich dieses Thema angeschnitten, nämlich mit Business Creator. Das ist ja letztendlich eine neue Economy, eine neue Wirtschaft, die da irgendwo entsteht. Und wir finden es immer spannend, weil wir mit vielen natürlich auch sprechen, dass die eigentlich schon tolle Dinge machen, auch eine Reichweite haben. Die kriegt man auch nicht geschenkt, weil man irgendwas Tolles offensichtlich, was Leute berührt oder interessiert, macht. Aber oftmals in der Gesellschaft noch gar nicht als Unternehmer gesehen werden oder Unternehmerin.
Ja, stimmt.
Und das ist ja eigentlich schräg, ne? Weil es ist es ist ganz klar, ne? Wir sind auch sehr aktiv und gucken, dass wir es nach vorne treiben, genau die Themen mit auch Tell Your Story, mit YouTube-Doku gemacht, um genau zu sagen, hey, das ist eine völlig neue Welt, die da entsteht. Und und manches vielleicht das Wort Influencer klingt immer so beeinflussbar, man kann es auch so ein bisschen negativen Touch kriegen, aber es ist ja ein mega toller neuer Beruf und ganz viele junge Menschen, das sehen wir, gibt so eine Studie von der Deutschland, jeder Fünfte wählst und gerade, wir sagen, es geht um Sichtbarkeit. Also wer nicht sichtbar ist, findet halt irgendwie auch nicht so richtig statt. Ja. Und wenn man die vielen Kleins- und Kleinunternehmen geht, dann denkt auch wieder, auch wir versuchen wir zu unterstützen, dann ist es schon auch wichtig, eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, weil sonst wird man sein Produkt, seine Lösung, was auch immer man tut, gar nicht an die Mann oder die Frau bringen. Also es gehört ja schon so dazu im Ganzen. Und denk ja nur schlau, wenn du sagst, du stellst dich nochmal breiter auf, jetzt noch mit Film, Buch und darüber auch wieder, aber du bist ja auch so gewachsen, oder? Wenn ich jetzt so eine spannende Frage auch bei dir mit dem Instagram als Beispiel ist, was spielt es für dich eine Rolle? Ich glaube, du bist gestartet mal vor so 21, habe ich das richtig im Kopf jetzt gerade, ich habe es gar nicht da mit 10.000 oder sowas, jetzt glaube ich 200.000 Follower oder sowas. Du hast so ein bisschen schon beantwortet, machst du gar nicht so viel, weil es ist schon auch ein wesentlicher Baustein in deiner ganzen, in deinem ganzen Geschäftsmodell, ich nenne es jetzt mal so, da gibt es ja nicht das eine, das Tun, was du tust, das war die Leute kennenlernen, die Fahrrad zu fahren, Authentizität und alles drum und dran, aber auch dazu berichten ist ja ein Teil deines Geschäftsmodells, oder? Und welche Rolle spielt da für dich so ein Instagram? Ich bleibe jetzt mal bei dem Kanal, kann nicht anders sein.
Er ist auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Wie gesagt, auch dieses ganze Thema Sichtbarkeit. Für mich war es halt am Anfang auch einfach, dass ich meine Geschichte teile, weil so wenig Frauen im Radsport sichtbar
Total,
waren.
ja.
Oder auch in dieser ganzen Abenteuerszene. Da war auch lange dieses Klischee, du brauchst ein Vollbart, um Abenteurer zu sein. Und ich weiß nicht, für mich war das einfach so mega wertvoll, ja, irgendwie das Vorbild sein zu dürfen, wie gesagt, was ich vielleicht auch mal gesucht hätte. Oder wenn ich früher als junges Mädchen
Ja.
schon andere Abenteurerinnen ohne Vollbart irgendwo hätte in der Weltgeschichte rumfahren sehen, vielleicht hätte ich das dann auch viel früher selber gewollt. Also bei
Ja.
mir dauert das ja alles so lange, bis ich irgendwie darauf komme, gefühlt. Und deswegen ist
Naja, also
Instagram da halt einfach wunderschön,
ja.
dass wir uns da so zeigen können. Und ja, über diesen Weg auch mit dem Studium und dem für andere Brands arbeiten, habe ich da schon auch einfach eine Leidenschaft entdeckt, dass mir das auch Spaß macht, die Geschichten da zu erzählen auf den Plattformen. Also ich bin auch aus dieser Facebook-Generation. Wir haben früher schon als kleine Mädchen irgendwie angefangen, Fotos für Facebook zu machen, weil wir halt Spaß dran hatten.
Ja.
Nicht, weil es irgendwie damals.
Guck, ich kenne das StudiVZ, so schlimm ist es. Das
Ja, genau. Also
echt, du auch? Nein, bist du? Ja,
SchülerVZ war
was?
es bei uns, ja.
Wahnsinn, okay.
Da
Aber
ging's
MySpace
los.
kennst du nicht mehr, oder?
Nee.
Siehst.
Nee, aber damit ging es
Ja.
schon los und das ist ja auch schön, wenn es einem Spaß macht. Genau. Und es ist nach wie vor super wichtig und cool, dass ich es machen kann, aber auch cool, dass einen keiner vermisst, wenn man mal sich ein bisschen zurückziehen muss. Und
Ja, das ist stark, das ist eine tolle, tolle Gemeinschaft hinten dran, tolle
ja.
Community, weil die Plattformen, das ist ja schon gesagt, die drängen eigentlich schon dazu, die strafen ja ab, wenn du eine gewisse, sagen wir mal, Rhythmus nicht einhältst, dann wird die Ausspielung halt wieder runtergefahren und so weiter, weil die natürlich alle
Ja.
Interesse haben, dass möglichst viel sich dort
Ja.
bewegt und Zeit auch dort verbracht wird. Da fighten
Also
ja alle drumrum, ne?
die Bikepacking-Community ist Hammer. Bin sehr glücklich da. Ich will da auch, glaube ich, nicht raus.
Ja,
Also coole
das.
Leute und ein cooles Miteinander auch.
Und war das auch für deine Reise nicht wichtig? Weil das genau diese Community, weil das ist eine sehr, sehr spitz, also das ist eine sehr, sehr, ist ja auch eine, wir leben alle in einer Bubble, aber das ist ja dann die sind ja alles im wahrsten Sinne Freunde und Freundinnen wahrscheinlich, weil die das ja völlig feiern, wahrscheinlich, was du zeigst, tust, nicht nur als Vorbild, sondern das, was du da lebst. Hast du schon welche erlebt, die vielleicht auch sagen, ey, Wiebke, geil, dank dir ist es mir so gegangen, wie du vielleicht damals bei dem Tour de France, habe ich selber mal aufgehst, so, gibt's so Feedback schon aus deiner ganzen Community.
Ja, wir haben mit meiner besten Schulfreundin zusammen habe ich einen Norwegen-Film gemacht. Da bin ich ans Nordkap gefahren, der ist auf YouTube. Der hat mittlerweile 1 Million Views und da kriege ich immer noch, der ist jetzt 3 Jahre alt, regelmäßig Nachrichten, dass Leute ans Nordkap fahren, inspiriert durch diesen Film.
Oh, wow.
Und mit Afrika ist natürlich nochmal so Next Level, da kommt ja dann nächstes Jahr der Film. Bin ich mal gespannt, weil das ist auf jeden Fall nochmal, da muss man es wirklich wollen. Aber es
Was
kommt
heißt, da
schon.
muss man es wirklich wollen?
Hier ist einfach eine andere Dimension. Also an Nordkap kann man in seinem Jahresurlaub mal fahren, aber halt jetzt irgendwie durch Afrika jetzt nicht unbedingt. Das dauert ja viel länger. Aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Effekt hat. Und ich glaube, oft sehen mich Leute auch einfach als, ja, das kann ich, was die kann, das kann ich auch. Und das ist natürlich schön. Also ich bin so down to earth gefühlt mit meinen Leistungen oder mit dem, was ich da zeige. Also, ne, passt nicht immer 1:1 dann, aber ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es so einen Mitmacheffekt irgendwie hat.
Ja, das ist mega, weil es zeigt dann genau, dass es ja funktioniert mit dem ganzen Thema.
Ja.
Aber deine gesamte Selbstständigkeit, dein Geschäftsmodell hat ja ganz viele Facetten demnach. Also von Instagram, keine Ahnung, ob du noch TikTok machst oder was auch
Na,
weiteres
TikTok habe ich irgendwann wieder
wieder
deinstalliert,
raus.
das nervt mich.
Film höre ich gerade, schon
Ja.
jetzt wieder einer, dann das ganze Thema Buch machst
Ja.
du noch, dann auch Vorträge, glaube ich jetzt auch oder auch im Fernsehen warst du auch, irgendwann im NDR, glaube ich, hast du einen Talk gehabt und so, wahrscheinlich auch noch weitere, weil ich kenne ja jetzt alle. Das heißt, ist das alles ein Paket, das dein Geschäftsmodell, also sind das alles Erlösströme auch ein bisschen an der Stelle?
Weiß ich nicht, es ist so ein bisschen Kartenhaus, würde ich eher sagen.
Kartenhaus, okay.
Also, Buch und Film ist ja noch in the making. Mhm. Und das ist alles so ein bisschen mit den Vorträgen auch, also mal gucken, wie es dann nächstes Jahr alles so angenommen wird und wie es am Ende auch wird. Also das Buch schreibe ich ja auch komplett selber. Und als Erstautorin ist es immer auch so die Frage, ne, wird's gut, verkauft sich das oder wie auch immer, aber es macht mir erstmal, der Prozess macht mir erstmal Spaß und darum bin ich da. Also ich bin dann auch in so einem Flow, das kannte ich vorher noch gar nicht, beim Schreiben, dass man da wirklich so dann wieder in seiner Welt ist, auf seiner Reise und das alles nochmal so rekonstruieren kann. Ist einfach ein schöner Prozess.
Ja.
Und was dann am Ende draus wird, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für mich ein cooles zweites, drittes Standbein.
Ja.
Und mit dem Film habe ich auch super Unterstützung und ich glaube auch, dass Film nochmal viel tiefer die Geschichte erzählt, weil das ist immer das, was ich bei Instagram vermisse. Es ist nach 24 Stunden wieder weg und es ist oft nur so ein kleiner Peak und dann verschwimmt es irgendwie so in diesem lauten Strudel. Und mit einem Buch, da nimmt sich dann wirklich jemand Zeit für deine Geschichte oder mit einem Film auch. Und das ist immer so mein Wunsch gewesen, auch unterwegs, dass ich mal was Nachhaltiges auch aufbaue. Oder da kommt halt dieses Unternehmerische vielleicht ein bisschen mehr raus, dass was nachhaltig bleibt, weil ja, wenn ich jetzt von heute auf morgen nichts mehr poste, dann bin ich irgendwann verschwunden.
Absolut, das ist
ist voll okay.
Dann machst du es quasi, du nennst es Kartenhaus, ich hätte eher gesagt, eine tolle Diversifikation von Geschäft, das klingt jetzt natürlich jetzt etwas arg wissenschaftlich, aber es ist eigentlich stark, weil man das annehmen wir auch nicht so oft, dass man eben gleich sieht, ich brauche verschiedene Facetten, um eine gewisse Flexibilität auch zu haben. Ne?
Ich finde auch, um sich selber, also für, also es klingt immer so nach einem krassen Businessplan, aber ich finde für mich selber, das Coolste ist, meine eigenen Skills damit aufzubauen.
Ja.
Also mich selber ernst zu nehmen mit meiner Geschichte, mir selber die Zeit zu nehmen für meine Geschichte, weil ich bekomme auch viele Anfragen, hier kannst du mal da einen Blogartikel schreiben, kannst du mal hier Lonely Planet irgendwie, Epic Bike Journeys, schreib doch mal, kommst in unser Buch. Ja, cool, aber ich selber möchte in meinem Leben auch nicht zu kurz kommen und deswegen ist es voll gut, sich einfach mal da zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit und ich schreibe ein Buch und dabei lerne ich was oder ich mache einen Film und dabei lerne ich was. Und bei Instagram habe ich das Gefühl, ich kann da nicht mehr so viel lernen.
Okay, das ist immer noch ein Mittel für dich. Also ich habe ein Mittel verarbeiten, das Buch ist auch nochmal das ganze, dein ganzes eigenes Erlebte nochmal einfach nochmal nachvollziehen, aber es ist auch immer ein Lernprozess, um wieder was Neues zu machen.
Genau, und da ist ja die Selbstständigkeit auch einfach der beste Rahmen, um für sich was zu lernen.
Ja.
Also Business hin und her, aber am Ende des Tages will ich ein bisschen besserer Mensch werden oder ein bisschen was Neues erleben oder eine neue Sprache oder einen neuen Skill. Und das finde ich eigentlich das Schönste an der Selbstständigkeit, dass mir das am Ende keiner mehr nehmen kann. So.
Ja, das ist schön. Vor allem, ja, du baust halt was auf, ne, was dir gehört, was du entscheiden kannst. Und das macht es schon halt auch aus.
Und am Ende muss mir gefallen. Also deswegen mal gucken, wie es die anderen Leute sagen, aber mir muss es gefallen und mir macht der Weg dahin auch Spaß.
Ja.
Das ist ja auch mit der Radreise. Wenn ich nur nach Kapstadt wollen würde, gibt es schon einfachere Wege.
Ja.
Da kann man auch einfach. Also
da
man
sind
muss
noch
jeden
ganz
Tag,
viele Influencer übrigens und Content Creator.
Ja. Das war schon noch kleiner Kulturschock, muss ich sagen.
Das glaube ich. ich habe eine Anekdote gelesen von dir, die fand ich witzig, die hätte ich nur gerne, die kannst du ja wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen denke, was es ist, du hast echt einen Laptop mitgenommen, um eine Steuererklärung zu machen.
Ja.
Also das ist wirklich so.
Also genau, ich habe ja vorhin schon vor dem Gespräch kurz von meinem Steuerberater erzählt, schöne Grüße an Robin. Und wir sind im engen Austausch und es wäre halt nötig gewesen, in dem Jahr auch eine Steuererklärung zu machen. Letztendlich ist es leider nie dazu gekommen. Ich habe es nicht hingekriegt. Es war einfach zu heiß. Es war zu anstrengend. Ich habe den Laptop dann nach Hause geschickt und hole das jetzt dieses Jahr alles noch nach. Aber ich war motiviert, sowohl für meinen Steuerberater als auch für meinen Blog, einfach einen Laptop dabei zu haben. Letztendlich war das sehr ambitioniert und es war so viel Gewicht. Und nachdem der Laptop nicht mehr dabei war, ging es mir auch deutlich besser.
Das glaube ich dir. Ich fand es ganz lustig, weil diesen ersten Moment war ich, hätte ich es gar nicht erwartet jetzt. Wenn man sagt, man geht so ins Abenteuer, dann ist es, dass man dann die deutsche Sozialisierung, dass die Steuererklärung hat, so rechtzeitig abzugeben, hätte es nicht so mein erster Impuls gewesen.
Ja,
das fand ich
voll,
sehr, musste ich schmunzeln, als ich das
habe ich auch was gelernt. Nee, aber für mich ist halt für 14 Monate unterwegs sein, es ist auch einfach Leben. Also es ist nicht mehr nur dieses Abenteuer im Extrem, sondern es ist auch Leben.
Ja.
Es ist auch abends vielleicht mal einen Film gucken, so deswegen. Aber letztendlich braucht man doch keinen Laptop.
Ich hätte gerade vielleicht fürs Blocken und Festhalten von Dingen oder das Schreiben und so weiter. Glaubst du, da gibt's eigentlich noch weitere Bestandteile, die du jetzt schon siehst? Bin gerade nochmal neugierig wegen dem Kartenhaus, weil du so viel schon machst. Ist da noch was, was du so vorhast?
Eigentlich, warte mal, also ja, Film, Buch, Vortrag und weiterhin Reisen auch. Also mir auch die Zeit zu suchen, auch zu noch unterwegs zu sein. Aber mal gucken.
Spielt bei dir KI schon eine Rolle, wenn du sagst, schreiben ist, also erstmal Hut ab, dass du das wirklich selber machst, machen ja die meisten haben ja doch irgendwie so einen Ghostwriter oder nochmal sind dran. Kommt da gar nichts zum Einsatz, was man so, ich meine.
Also es ist schon eine Riesenhilfe, auch mal ein bisschen was zu recherchieren.
Ja.
Aber ich glaube, das Schreiben an sich, ich habe da irgendwie auch so mittlerweile eine Abneigung fast entwickelt, dass es der Ton und der Klang ist einfach nicht das gleiche wie meine eigene Stimme. Ja. Deswegen, ja, also ich benutze es auf jeden Fall, fast täglich vielleicht sogar, aber fürs Buch an sich, ich glaube, es macht es am Ende nicht nur besser, sondern man muss da schon auch seinen eigenen Stiefel finden.
Passt wieder, was du am Anfang gesagt hast, du willst dich durch eine Scheibe schauen, sonst hast du dann immer so direkt.
Ja.
Da bist du schon sehr, sagen wir mal, konsequent und auch dann, ja.
Das macht es, glaube ich, auch besser, da ist dann mehr Seele drin und da ist mehr, ja, einfach mehr Klang und mehr Persönliches, aber ja, mal gucken. Hoffentlich gelingt es mir.
Wie war denn das letzte, jetzt halbe Jahr? Ich glaube, du bist im Dezember oder im Jahr. Wann bist du zurückgekommen von deiner Afrika?
Für Weihnachten war ich wieder da.
Weihnachten, genau.
Mitte Dezember.
Dann bist du jetzt ja schon wieder in einem ganz anderen Alltag.
Mm.
Wie fühlt sich das denn an? Ist das jetzt schon wieder der Alltag halt? Oder wie war das auch, wenn man, ich meine, 14 Monate weg ist von zu Hause und dann wirklich weg ist? Viel Zeit wahrscheinlich auch mit sich selber hat, logischerweise, und noch nachdenkt und alles drum und dran. Da verändert sich ja auch irgendwas auch mit sich selbst, oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Magst du darüber sprechen, mal zu sagen, was wie das dann war, also als Ankommen und wie jetzt so sich dann dein Alltag da wieder?
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich so sehr in Extremen lebe. Also ich bin dann unterwegs und dann bin ich nur unterwegs und dann bin ich weg und dann erlebe ich was ich hier gar nicht erleben kann und dann bin ich unterwegs, aber mit dieser Sehnsucht wieder zurückzukommen und keine Ahnung, eine Kaffeemaschine zu haben oder ein eigenes Bett zu haben. Also ich hatte auch vor der Reise, bin ich oft umgezogen, hatte auch länger schon keine eigene Möbel mehr. Und dann hatte ich halt diese Sehnsucht, wieder einen festen Ort zu haben. Und jetzt habe ich wieder diesen festen Ort und diese festen Routinen und weiß es total zu schätzen. Und auf der anderen Seite kommt natürlich dann die Sehnsucht, wieder unterwegs zu sein und auch wieder raus aus diesen ganzen Verantwortungen, die man irgendwie hat, ständig die Küche aufzuräumen oder das Bad zu putzen oder was auch immer. Also
die
immer diese
ist das, wenn du unterwegs bist, hast du diese absolute Freiheit.
Genau.
Suchst, kann man das so,
aber man braucht, also ich finde, das ist halt wie so Yin und Yang, es gehört irgendwie zusammen, ankommen und losfahren, zu Hause und in der Fremde sein und so. Es gehört beides voll zusammen und ich probiere das irgendwie beides so ein bisschen in mein Leben zu integrieren. Und ja, dank der Wohnung, die ich hier habe, kann ich ja überhaupt ein Buch schreiben. Also das könnte ich nicht von unterwegs.
Ja.
Und deswegen brauche ich beides. Aber ich.
Ist auch deine Base dann so ein bisschen, kann man das dann so nennen? Also hier das ist schon, egal wie lange du weg bist, du weißt, hier hast du noch eine.
Ich habe einen Bruder auch hier und eine Nichte und einen Neffen und jetzt auch eine super klasse WG und also es ist schon immer mehr Heimat und um so ein Heimatgefühl zu haben, braucht man ja auch Zeit.
Ja.
Und das erdet ein und das ist irgendwie die Grundlage dafür wegzugehen für mich. Also ich laufe auch nicht vor irgendwas weg, sondern ich fahre los, um zurückzukommen.
Ja, ach schön,
und
okay.
Als jetzt mit dem ganzen Vortrag und so habe ich auch gelernt, wenn man dann über das Ziel und über diesen Ankommensmoment redet, dann ist es ja oft auch, dass man so denkt, jetzt ist es geschafft und jetzt ist es fertig. Aber ich habe immer mehr jetzt auch in der Zeit, wo ich hier bin, gelernt, dass Ankommen nicht Stillstand ist. Weil wenn du angekommen bist, hast du auch wieder was zu tun und musst auch wieder weitermachen und musst irgendwie einen neuen Weg finden. Und das hilft mir halt, diesen Ort hier zu haben, um das reflektieren zu können.
Wow. Also finde ich echt stark, da sind ein paar Zitate dabei, also für mich jetzt, wo ich sage, dass man es braucht, für das hast du es mit Freiheit, dass du da trotzdem was brauchst, wo du wieder da bist und dass nicht weg von was gehst, sondern nur was Neues erlebst, ist stark.
Und es ist auch super, also Freiburg ist ja auch ein 1A.
Ja, das unterschreibe ich auch, ich bin ja auch ein Ur-Freiburger und mich hat es nie richtig weggezogen, so, also man ist viel unterwegs und so, aber das ist schon ein sehr schöner Raum zum Leben, ein bisschen, fast schon so. Kennst du Desperate Housewives? Das ist so ein bisschen Mystery Lanes, nenne ich das manchmal. Es ist so nicht so ganz real, weil es alles wieder sehr, sehr schön hier. Tolle Umgebung, alles drum und dran. Aber natürlich jetzt, wenn man die große, weite Welt, da muss man schon mal raus, um auch wieder zu sehen, dass man nicht zu klein vielleicht denkt. Du hast viel gesagt über das Thema, oder wir haben viel über das Thema Vorbilder gesprochen, und du bist ja selber eins. Hattest du denn eins, also die Tour de France-Fahrerinnen? Aber gibt es auch Menschen, die so ganz besonders für dich eine Rolle gespielt haben, die dir vielleicht auch den am Anfang den Mut gegeben haben, dann die Ausdauer zu beweisen?
Ich habe mir die dann tatsächlich auch gesucht übers Internet. Also es gibt eine Jenny Tuff aus Kanada, die macht auch richtig tolle Geschichten, die macht auch ganz viel Solo-Reisen, die hat auch Bücher darüber geschrieben. Dann gibt es eine Lil Wilcox, die den Weltrekord im Um-die-Welt-Fahren aufstellt. Also es sind oft schon krasse Frauen, die mich dann inspirieren. Aber auch tatsächlich Leute aus meinem engeren Umfeld. Also ich glaube, jeder inspiriert jeden. Und bei meinem Papa war es auch früher ein Thema mit dem Radfahren und dem Radreisen. Da hat er uns als Kinder halt von erzählt. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall seinen Einfluss auf mich hatte. So. Der ist auch an den Polarkreis gefahren mit 16 oder so. Und es kam dann erst auch im Nachhinein, als ich dann in Norwegen war. Ja. Hab ich gedacht, Papa war ja auch schon mal hier. Ja. Also es hängt schon alles so miteinander zusammen. Und ich brauche auch Vorbilder. Also ich lese auch jetzt gerade total viel und google dann und bestelle mir alle Bücher von Frauen, die irgendwo mit dem Rad rumgefahren sind. Gibt es auch eine Dorothee Fleck hier aus La im Schwarzwald. Mhm. Die hat auch ein Buch geschrieben.
Wir hatten mal einen Teljos Doi noch bei der Baby, die mit der Monika Sattler.
Ah ja, genau.
Die 124 Alpenpässe, ja. Die haben auch einen Teljos Doi oder so.
Die ist auch super.
Ja, genau. Auch ganz toll. Und auch sie treibt das Thema, selbst ein Vorbild zu sein.
Ja.
So, wir kommen ja leider schon langsam so Richtung Ende. Wir können jetzt gerade weiter noch fragen, aber wir wollen noch ein bisschen das Format entsprechend halten. Es gibt eben eine Signature-Frage, wie wir das nennen, so zum Schluss nochmal. Bei dir passt jetzt, weil du hast es wahrscheinlich schon, wenn du einen Film drehst, ich weiß es gar nicht. Ach so, weil die treibt uns nämlich immer so ein bisschen so, wenn jemand einen Film über dein Leben, also nicht nur mit Reise, über dein Leben drehen würde, welchen Titel hätte er? Also was wäre dein Traumtitel? Sagst du, das wäre doch schön, wenn das jetzt einer, klingt ein bisschen poetisch
im Sinne von deinem Leben,
du bist ja noch so jung, aber ist ja dein Leben, ist nicht die Afrika-Reise. So.
Ja. Mhm. Ja, ich glaube, den Titel gibt's auch schon, wahrscheinlich jetzt so spontan locker aus der Hüfte. Ich hätte mich besser vorbereiten können auf diese Frage, aber so ein rausgefahren oder so wird schon ganz gut passen.
Ach schön, einfach ein, okay, gefällt mir. Ja. Cool, stark. Ja, ganz, ganz vielen Dank. Da waren echt wahnsinnig viel drin. Ich durfte auch ein paar Sachen lernen, und wir hatten mir aber auch ein Zitat auch nochmal von dir einfach crappen. Ich nenne dich dann aber auch, die mir echt jetzt gefallen haben heute. Vielen, vielen Dank, auch, dass du so offen gesprochen hast, was dich so bewegt hat. Warum du dort bist, wo du jetzt bist. Und da liegt ja noch wahnsinnig viel vorne. Mhm. Und da wünsche ich dir natürlich erstmal wahnsinnig viel Spaß und dass du weiterhin diese Authentizität hältst und nicht durch die Glasscheibe die Welt anguckst, sondern ein schönes Bild, sondern direkt erlebst und darüber dann auch wieder mit Menschen teilst und wirklich immer mehr zum Vorbild wirst. Das wünsche ich dir, und ganz, ganz lieben Dank.
Danke dir.